ARD.
There is progress, but no details can be disclosed at this stage.
Es gibt Fortschritte, aber Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. Rustem Umerov, Chefunterhändler der Ukraine bei den Genfer Gesprächen über ein mögliches Kriegsende. Und wir sprechen heute darüber, was die Gespräche gebracht haben könnten.
Wir sprechen auch über Belarus, das Nachbarland Russlands und der Ukraine.
Und wir sprechen über die Pläne der israelischen Regierung, welche Zukunft das Westjordanland haben sollte und wie das die internationale Gemeinschaft findet. Hallo, ich bin Constanze Simidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 18. Februar um 16 Uhr. Und wir schauen zunächst kurz auf den Krieg in der Ukraine. Da haben sich heute in Genf die Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA wieder getroffen. Und kaum hatten sie sich zusammengesetzt, gingen sie auch schon wieder auseinander. Das war ja ein kurzes Treffen, Constanze.
Ja, der offizielle Teil hat wohl gerade mal 2 Stunden gedauert. Der Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umerov, trat danach vor die Kameras mit einem kurzen Statement. Wir haben ihn ja eingangs schon gehört. Die Verhandlungen in Genf seien substanziell gewesen. Es habe Fortschritte gegeben und eine Reihe von Fragen sei geklärt worden. Mehr könne man aber nicht sagen zu diesem Zeitpunkt.
Was sagt die russische Seite?
Die äußert sich ähnlich zugeknöpft. Wladimir Medinsky, der Leiter der russischen Delegation, sprach von schwierigen, aber sachlichen Verhandlungen und er kündigte dann weitere Verhandlungen an, die bald stattfinden sollen.
Wann?
Das hat er nicht gesagt. Am optimistischsten aus der Runde hat sich mal wieder Steve Witkoff geäußert, der amerikanische Gesandte. Der hat auf X geschrieben, die Bemühungen von Präsident Trump hätten zu bedeutenden Fortschritten geführt. Russische Medien haben immerhin jetzt gerade noch einmal gemeldet, dass sich nach dem Ende der formellen Gespräche, also nach diesen 2 Stunden, die Unterhändler noch mal in informeller Runde zusammengesetzt haben, und zwar ohne die amerikanischen Vertreter, also nur Medinsky und die ukrainische Delegation.
Also das ist ja so gut wie nichts, was wir wissen, was da in Genf verhandelt wurde. Bringen diese Treffen dann überhaupt was?
Naja, man könnte sagen, immerhin reden sie miteinander. Ich habe vorhin auf NTV ein Interview mit dem Militärexperten Matthias Wasinger gesehen oder gehört. Der ist Oberst im österreichischen Bundesheer und er meint, irgendwann wird es einen Friedensvertrag geben. Und dann wird man auch auf diese Genfer Verhandlungen zurückblicken als Meilenstein auf dem Weg zu diesem Friedensvertrag.
Na, wie schätzt er es denn ein? Was sind die größten Probleme?
Er sagt immer noch, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und aus russischer Sicht sind es die Gebietsforderungen.
Das ist eine Conditio sine qua non aus russischer Sicht. Hier geht es auch darum, dass man gegenüber der eigenen Bevölkerung in Russland verkaufen kann, warum man diese militärische Spezialoperation geführt hat. Denn es mehren sich auch in Russland die Stimmen, dass das aktuelle Vorgehen und der ausbleibende Erfolg zu einer Schmach wird. Wir schreiben nun 4 Jahre demnächst spezielle Militäroperation Russlands in der Ukraine oder Krieg in der Ukraine und die 4 Oblaste sind unverändert nicht eingenommen. Aus Sicht der Ukraine sind natürlich die Sicherheitsgarantien die große Frage. Das ist, um zu überhaupt einem Übereinkommen kommen zu können, dort eben die große Bedingung und daran geknüpft noch wesentliche Fragen eben wie humanitäre Fragen. Also hier sind es absolute Standpunkte noch, die wahrscheinlich aus der jeweiligen Perspektive nachvollziehbar sind, die dazu aber führen, dass es noch keinen Friedensschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit geben wird.
Diese Gebietsabtretung, da hat ja der ukrainische Präsident Selenskyj gerade nochmal deutlich gemacht, dass das für sein Land nicht in Frage kommt.
Ja, Selenskyj hat im Gespräch mit dem Portal Axios erklärt, warum das so sei. Also die Gebiete Luhansk und Donetsk, die in Teilen ja noch von der Ukraine gehalten werden, die könnten nicht komplett einfach so abgegeben werden. Also die Gebiete, die Russland noch gar nicht erobert hat. Denn, wie Selenskyj sagt, emotional würden die Menschen das niemals verzeihen. Niemals. Die Leute würden auch gar nicht verstehen, warum sie zusätzliche Gebiete abgeben sollten. Er kann sich aber sehr wohl vorstellen, dass es eine Befragung des ukrainischen Volkes geben könnte dazu.
Also das Volk soll entscheiden über eventuelle Abtretungen.
Na, das jetzt auch nicht. Selenskyj denkt da eher an eine Volksabstimmung über den Status quo, also über das Einfrieren der aktuellen Frontlinie. In dem Interview hat er gesagt, dass er sich das durchaus vorstellen kann, dass die Menschen so einer Lösung zustimmen würden, dass sie das in einem Referendum akzeptieren würden. Und dass ein solcher Volksentscheid gleichzeitig mit Präsidentschaftswahlen abgehalten werden könnte Und das setzt ja voraus, dass es einen Waffenstillstand gibt. Denn wie wir wissen, es steht in der ukrainischen Verfassung, keine Wahlen im Krieg.
Ja, nun sprechen ja immer wieder die Unterhändler miteinander. Sollte das nicht bald mal auf höherer Ebene geschehen?
Das wird sicher schwierig. Die russische Seite spricht Selenskyj ja immer wieder ab, der rechtmäßige Repräsentant seines Landes zu sein, weil eben so lange keine Präsidentschaftswahlen abgehalten wurden. Und Moskau sagt zwar jetzt nicht so ganz Nein zu einem Putin-Selenskyj-Gipfel, aber Russland zeigt auch kein echtes Interesse, so ein Treffen mal vorzubereiten. Selenskyj, der hat in dem Interview auch nochmal betont, er würde die Gebietsfragen gerne mit Wladimir Putin direkt besprechen.
Was hält Selenskyj denn von den amerikanischen Bemühungen zu den Verhandlungen in Genf und Abu Dhabi?
Zuletzt hatte er sich da wieder ein bisschen beschwert, dass die USA und vor allem Donald Trump so viel Druck auf die Ukraine ausüben würden. Trump hatte ja kurz vor den Genfer Verhandlungen gesagt, die Ukraine tue gut daran, jetzt mal schnell an den Tisch zu kommen. Und Selenskyj hat das als ungerecht bezeichnet, dass Trump öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen drängt. Das sei nicht fair.
Ich will noch mal woanders hinschauen, und zwar nach Belarus. Da hatte ich vorhin eine Meldung gelesen, wonach die Ukraine den Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, mit einem Sanktionspaket straft.
Na, das wundert jetzt erstmal nicht so. Lukaschenko gilt ja als treuer Verbündeter von Wladimir Putin. Die Ukraine wirft dem Land, also Belarus, vor, dass es den Russen erlaubt, Waffen und auch so Kontrollstationen dort zu stationieren, dort aufzustellen und dass von Belarus aus auch russische Angriffsdrohnen auf die Ukraine gesteuert werden. Die Angriffe auf die Ukraine waren ja zuletzt wieder massiv.
Zwischenzeitlich hatte sich Lukaschenko doch auch als Vermittler zwischen Moskau und Kiew gesehen.
Ja, aber das haben die Regierungen in Kiew und auch die westlichen Verbündeten der Ukraine mehr oder weniger abgelehnt. Sie sehen Lukaschenko einfach zu sehr auf Seiten Russlands.
Wie ist denn die Situation in dem Land eigentlich? Wie sehen es denn die Bewohner?
Also zunächst, ich wollte noch mal sagen, Donald Trump, der, als er seinen Friedensrat gegründet hat, hat er ja viele Länder eingeladen, daran teilzunehmen. Und übrigens, Belarus hat diese Einladung auch angenommen. Okay, also nochmal zu den, du fragtest nach den Bewohnern. Ja, im Land und auch innerhalb der politischen Opposition in Belarus, da gibt es durchaus widersprüchliche Ansätze, wie der Westen mit dem Land umgehen sollte.
Opposition?
Nach der umstrittenen Wahl 2020 wurden ja viele Oppositionspolitiker festgenommen in Belarus. Einige von ihnen hat das Regime vor einem halben Jahr freigelassen, auch auf Druck der USA und beispielsweise auch den Mann der schon länger im Exil lebenden Politikerin Svetlana Tichanowskaja. Unser Korrespondent Frank Eichmann, der hat ihr zugehört, wie sie die Lage in ihrem Land bewertet.
Im Moment gibt es natürlich keine revolutionäre Situation. Das Niveau der Unterdrückung ist so hoch, dass die Menschen wirklich nichts Sichtbares unternehmen können. Allen ist klar, dass ihnen sonst jahrelange Haft oder sogar die Todesstrafe wegen Hochverrats droht. Aber die grundsätzliche Stimmung hat sich nicht geändert. Die Menschen unterstützen Lukaschenko nicht, wollen die Unabhängigkeit unseres Landes. Sie glauben an eine europäische Perspektive. Und die Menschen unterstützen die Ukraine.
Ist das Hoffnung oder Behauptung einer Oppositionsführerin, die ihr Land vor 5 Jahren verlassen musste, nachdem sie womöglich die Präsidentschaftswahl gewann, auch wenn Machthaber Lukaschenko den Sieg für sich reklamierte? Wie hält sich Svetlana Tichanowskaja überhaupt auf dem Laufenden über das, was gegenwärtig in Belarus passiert?
Ich persönlich führe jede Woche sogenannte private Gespräche. Da kann mich jeder aus Belarus einfach anrufen, Fragen stellen, erzählen, wie sich die Menschen fühlen, was sie über die aktuelle Situation denken, wie die Menschen unsere Arbeit einschätzen. Und außerdem gibt es in Belarus noch so viele Menschenrechtsverteidiger, so viele lokale im Untergrund arbeitende Journalistinnen und Journalisten, die uns Informationen liefern.
Eines hat sich geändert in Belarus, seit Donald Trump US-Präsident wurde. In mehreren Wellen hat Machthaber Lukaschenko politische Gefangene freigelassen, im Gegenzug für Sanktionserleichterungen für die Staatsairline von Belarus oder den Export von Kali. Immerhin zeige das, sagt Svetlana Tichanowskaja, dass die Sanktionen funktioniert haben und Lukaschenko unter Druck setzten. Aber die Freilassungen seien ein zynisches Geschäft für den Machthaber in Minsk, wirklich umdenken werde er nicht.
Ein mögliches Problem ist, dass Europa versucht sein könnte, die Politik von Präsident Trump zu kopieren, weil die derzeit aussieht wie eine Erfolgsgeschichte der amerikanischen Regierung. Wir erklären den Europäern, schaut, die amerikanischen Sanktionserleichterungen dienen dazu, Menschenleben zu retten. Aber eure Sanktionen, eure harte Haltung sind für größere Prozesse wichtig und notwendig. Jetzt werden einige politische Gefangene freigelassen, aber doppelt so viele werden neu inhaftiert. Lukaschenko ändert seine Politik nicht. Er versucht, politische Gefangene so teuer wie möglich zu verkaufen. Er will die Amerikaner und die Europäer täuschen. Deshalb fordere ich unsere europäischen Partner auf, bei ihrer harten Linie zu bleiben.
Auch wenn Machthaber Lukaschenko im vergangenen Jahr prominente Oppositionelle entließ, wie Maria Kolesnikowa, Ales Bielatski oder Viktor Babariko. Alle wurden ins Exil gezwungen, Rückkehr ungewiss.
Und du, Konstanze, sagst, das sehen nicht alle so.
Nein, denn beispielsweise Maria Kolesnikowa, die Proteste nach der Wahl, nach dieser umstrittenen Wahl 2020 maßgeblich angeführt hatte, also auch eine der führenden Oppositionspolitikerinnen in Belarus, und die wurde im vergangenen Dezember freigelassen, die hat jetzt auf einer Podiumsdiskussion gefordert, dass die europäischen Länder auf Lukaschenko zugehen sollten. Sie argumentiert, dass wenn sich die Europäer nicht engagieren in Belarus, es die Russen umso mehr tun. Und dass die Menschen in Belarus spüren müssten, dass sie ein Teil Europas sind. Aber wie gesagt, die Stimmen sind unterschiedlich. Ein anderer Oppositioneller, Ales Bialyatski, der sagt das ähnlich wie Tichanowskaja, Lukaschenko wolle keine Veränderung, er würde nur eine Sprache verstehen und das sei die der Stärke.
Mhm. Wir schauen jetzt noch einmal in den Nahen Osten. Wir haben schon mehrfach berichtet, auch hier über das Vorgehen Israels im Westjordanland, das Kritiker immer stärker als Annexionsbestreben sehen.
Genau, die jüngsten Maßnahmen nehmen den palästinensischen Behörden immer mehr Rechte weg über das Land im Westjordanland und stellen es immer stärker unter israelische Kontrolle. Und das ist nicht im Sinne des Völkerrechts.
Ja, gibt es denn da keine stärkere internationale Kritik?
Doch, die gibt es jetzt. Es gibt jetzt eine Erklärung ganz aktuell von 85 Staaten, die das Vorgehen Israels kritisiert, diese Erklärung. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv, der hat es zusammengefasst.
Es hat ein wenig gedauert bis zu dieser Erklärung von 85 UN-Mitgliedstaaten. Das israelische Kabinett hatte schon am letzten Wochenende eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die große Auswirkungen haben auf die Lage im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland. Und hier kommt es auf die Sprache an. Israelische Regierungsvertreter sprechen von einer so wörtlich Ausweitung der Souveränität oder der Kontrolle. Menschenrechtsorganisationen, auch aus Israel, bezeichnen das Vorgehen als de facto Annexion. Die Erklärung der 85 Staaten ist klar und anders als in einigen früheren Fällen hat sich dieses Mal auch Deutschland der scharfen Kritik angeschlossen. Man verurteile jegliche Form der Annexion, heißt es, und das Vorgehen Israels widerspreche dem Völkerrecht. Diese Aussagen sind der israelischen Regierung bislang keine offizielle Reaktion wert, doch hochrangige Minister lassen keinen Zweifel an der Fortsetzung des Kurses aufkommen. Bezalel Smotrich beispielsweise, er ist Israels Finanzminister und zugleich zuständig für die Siedlungen im Westjordanland. Bei einem Besuch dort sagte er gestern: Wir werden die Revolution zu Ende bringen. Wir werden die Idee der Errichtung eines arabischen Terrorstaates zerstören, endlich die verfluchten Oslo-Verträge formell und de facto aufheben und einen Weg zur Souveränität beschreiten, während wir gleichzeitig die Auswanderung aus Gaza sowie Judäa und Samaria fördern. Denn langfristig gesehen gibt es keine andere Lösung. Tatsächlich ist die Auswanderung oder Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus weiten Teilen des Gazastreifens schon passiert. Dort kontrolliert die israelische Armee mehr als die Hälfte des Gebietes. Wer sich der sogenannten gelben Linie nähert, wird erschossen. Und auch im Westjordanland, von der israelischen Regierung mit den biblischen Namen Judäa und Samaria bezeichnet, wurden in den letzten Jahren bereits Zehntausende Palästinenser von ihrem Land und aus dortigen Flüchtlingslagern vertrieben. Der jüngste Kabinettsbeschluss bedeutet eine Ausweitung dieser Politik. So soll es jüdischen Siedlern leichter gemacht werden, im Westjordanland Land zu kaufen. Auch in Gebieten, die bisher unter palästinensischer Zivilverwaltung stehen, sollen israelische Behörden künftig das Sagen haben, wenn es um archäologische Stätten, Naturschutzgebiete oder um Wasserressourcen geht. Dadurch fallen große Flächen unter israelische Kontrolle. Dieser Kurs wird nicht nur von den Vertretern der radikalen Siedler vorangetrieben, auch Regierungschef Netanyahu trägt ihn mit und Minister seiner Likud-Partei. Eli Cohen ist Energieminister und hat vor wenigen Wochen erst seine deutsche Amtskollegin Katharina Reiche empfangen. Er sagte im Israel-Radio: Wir lehnen einen palästinensischen Staat ab. Wir werden nicht nur in Worten, sondern auch in Taten die Souveränität anwenden. Auch ich habe gestern gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Rats von Judäa und Samaria, Israel Ganz, die neuen Ortschaften besucht, die wir genehmigt haben. Ich tue das, was für den Staat Israel richtig ist, denn in erster Linie handelt es sich um das Erbe unserer Vorväter. Und außerdem geht es um die Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israel. Wer einen palästinensischen Staat zwischen dem Jordan und dem Meer errichten will, gefährdet die Sicherheit des Staates Israel. Dass Siedlungen der Sicherheit Israels dienen, ist ein immer wieder vorgetragenes Argument. Palästinensische Experten warnen dagegen, dass sich die Sicherheitslage verschlechtern könnte, je schlechter die Perspektiven für Palästinenser werden. Ali Al-Awar, der unter anderem in Harvard gelehrt hat, sagte dem arabischen Sender Al-Rad TV: Auch der israelische Inlandsgeheimdienst warnt vor einer dritten Intifada. Meiner Einschätzung nach steuert die Lage im Westjordanland auf eine Explosion zu. Die Situation ist äußerst angespannt angesichts der Beschlüsse des israelischen Kabinetts, der Politik der Vorherrschaft und der Ausweitung des Siedlungsbaus. Israels Regierung dürfte ihren Annexionskurs fortsetzen. Protesterklärungen, auch wenn sie wie in diesem Fall von vielen Staaten kommen, dürften daran nichts ändern.
Das klingt nicht nach Entspannung im Nahen Osten, jetzt zum Beginn des Ramadan.
Stichwort Ramadan. Auch da kontrolliert Israel übrigens mit großer Strenge die Bewohner des Westjordanlandes. Zwar hat die Regierung eben bekannt gegeben, dass sie tausenden Gläubigen aus dem Gebiet den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem gewähren will zum Freitagsgebet, aber nur, wenn diese eine spezielle Tagesgenehmigung haben. Und Zugang zum Tempelberg haben nur Männer ab dem Alter von 55 Jahren, Frauen dürfen ab 50 Jahren und Kinder bis zu 12 Jahren, wenn sie in Begleitung eines Verwandten ersten Grades sind, in die Al-Aqsa-Moschee.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.